Herzlich willkommen zu Come On, dem Börsenpodcast rund um die Themen Wirtschaft und Finanzen. Ich bin Andreas Lipko und natürlich auch wieder mit dabei.
Dirk Schwitzke, ich grüße euch.
Hallo Dirk, ich grüße dich auch dafür zurück, stellvertretend für alle Zuhörerinnen und Zuhörer.
Und ich grüße dich natürlich, entschuldige bitte.
Ja, alles gut, sehr, sehr schön, dass wir sozusagen den Weg hier wieder im virtuellen Raum zusammen gefunden haben. In der letzten Woche ja leider ausgefallen, weil ich das terminlich überhaupt nicht auf die Reihe bekommen habe, aber in dieser Woche dadurch mit neuer Energie, neuer Dynamik und noch viel, viel mehr interessanten Themen. Wir müssten ja eigentlich theoretisch die letzten beiden Wochen aufarbeiten, aber ja, wir werden mal sehen, dass wir das jetzt hier in Teil 1 mit den drei Themenblöcken abarbeiten, die sich eigentlich im Großen und Ganzen gar nicht groß verändert haben, oder?
Also
eigentlich
werden wir schaffen.
Genau. Zinsangst oder Zinshoffnung oder Zinssenkungshoffnung, die so langsam schwindet, Zinsangst, ja, so kann man es auch ausdrücken. Ist ja ein Thema, das hat uns ja in den letzten zwei Wochen oder eigentlich schon letzten zwei Quartale begleitet, aber in den letzten beiden Wochen ist ja doch was Interessantes passiert. Also das heißt, wir haben die Zinssenkungshoffnung aus dem Markt rausgehen sehen, aber der Markt reagiert nicht mehr. Warum?
Jetzt werde ich aber gechallenged. Nein, also der Markt hat ja schon reagiert. Er hat auch reagiert auf die etwas höheren Inflationszahlen aus den USA, die letzte Woche hier reinkamen. Die Verbraucherpreise waren ein Stück höher als erwartet. Das zeichnet sich ab, dass das Goldlöckchen-Szenario von niedrigen Inflationsraten und einer stabilen Wirtschaft so schnell und reibungslos doch nicht Realität werden wird wahrscheinlich. Und deshalb ist auch schon ein bisschen von den davon ausgepreist worden. Vorher ist der Markt ja, was meiner Ansicht nach etwas blauäugig war, ja ohnehin schon vorher davon ausgegangen, dass die US-Fed schon im März anfangen wird, Zinsen zu senken. Und das ist jetzt weitgehend ausgepreist. Die nächste reguläre Sitzung wäre dann im Mai. Auch da ist es nicht unbedingt sehr wahrscheinlich, dass da schon eine Zinssenkung kommt. Und da ist der Markt jetzt auch ein bisschen realistischer geworden, sodass man mit Zinssenkungen auch in den USA jetzt erst so Richtung Frühsommer, Juni oder Juli rechnet. Und da konnte man so immer so ein bisschen sehen, was der Markt daraus gemacht hat, dass die Aktienmärkte jede negative Nachricht von der Inflations- und Notenbankfront so ein bisschen als Gelegenheit genommen haben, mal ein bisschen Luft aus der Blase rauszulassen und einen neuen Anlauf für einen neuen Ansturm zu nehmen. Und jetzt haben wir, wo wir eine Woche ausgesetzt haben, gleich diverse neue Rekordhochs gesehen. In den USA ist der verzeichnete S&P 500, also der eigentliche Leitindex, und jeden Tag neue Rekordhochs. Der Nasdaq ist nahe einem Rekordhoch. Wir nehmen jetzt hier Freitag auf. Vielleicht ist das sehr bald der Fall, dass er auch da nochmal über die bisherigen Spitzenbarrieren rüberkommt. Der Nikkei nach 35 Jahren hat auch einen Rekordhoch verzeichnet. Das ist ja immer noch ein aufstehendes Rekordhoch aus dem Jahr 1989, wo die meisten unserer Hörer noch nicht einmal auf der Welt waren, noch nicht einmal geplant waren. Und das passt so, das ist eben so das allgemeine Bild an den Aktienmärkten. Und wir können jetzt sehen, dass auch unter Einkalkulation der etwas realistischer gewordenen notenpolitischen Erwartungen jetzt der Markt die Informatik, die KI-Welle reitet und auf dem Kürzel KI, künstliche Intelligenz oder AI auf Neudeutsch, Artificial Intelligence, die der Markt von den führenden Unternehmen, von den großen Big-Tech-Unternehmen da nach oben gezogen wird. Allen voran, da werden wir gleich noch näher drauf eingehen, von Nvidia, dem großen Halbleiterwert, der jetzt die etwa 2000 Milliarden Euro, 2000 Milliarden Dollar natürlich, Euro würden sie auch bald schaffen, 2000 Milliarden Dollar Marktkapitalisierung erreicht. Und das ist im Moment so das Narrativ, das die Märkte nach oben zieht.
Genau, vielleicht könnte man KI auch neu umdefinieren, kein Innehalten auf die Bezogen. Das ist tatsächlich momentan ein Thema, was ja wirklich durch die Decke geht. Wir reden, wie gesagt, nachher nochmal oder gleich nochmal drüber. Da gibt es nämlich einige interessante Äußerungen, ja auch im Zuge von Nvidia, von den Zahlen, die präsentiert wurden. Ich glaube, was dahingehend auch wirklich den Deckel hat wegfliegen lassen. Ganz wichtig vielleicht nochmal anzumerken, ist tatsächlich, du hast bereits schon gesagt, die Zinssenkungsfantasie, die ist ausgepreist worden. Das war schon relativ dramatisch, was wir da in den letzten 6, 7, 8 Wochen gesehen haben. Wir sind ja gestartet in dem Jahr mit einer 88-prozentigen Wahrscheinlichkeit, dass bereits jetzt, also im März, die Zinsen abgesenkt werden und das im kommenden, also in dem aktuellen Jahr, 167 Basispunkte, also im Schnitt, die Zinsen gesenkt werden. Das Ganze hat sich jetzt relativiert auf 8% Zinssenkungsfantasie für Mai, also das hast du ja gesagt, quasi gar nicht mehr. Und wir sind noch bei 100 Basispunkten hängen geblieben, wobei jetzt schon viele zurückrudern und sagen, also wenn wir 3 Zinssenkungen auf 25 Basispunkte in diesem Jahr sehen, wäre das schon schön. Also da ist wirklich schon eine Menge passiert. Was aber ganz spannend ist, dass wir dahingehend einen Auffang gesehen haben, eben über den absolut knochentrockenen, robusten US-Arbeitsmarkt. Alleine, wenn man sich gestern die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe, die mit 218.000 Anträgen erwartet wurden, und glaube 201.000 waren es da, nur das zeigt einfach, wir sehen hier eine Tendenz, die ist wirklich irre. Also das sieht man in anderen Bereichen gar nicht mal so stark. Industrieproduktion, auch alles, was wir so an den Industrieindikationen, zum Beispiel rund um Philadelphia, New York und so, sehr, sehr wechselhaft, sehr zickige Anstiege, Abfälle, also sehr volatile Indizes, aber der Arbeitsmarkt, der ist extremst ausgedünnt. Und das bedeutet halt natürlich auf der einen Seite Potenzial für oder potenzielle Konsumenten, die natürlich dann in Zukunft ihre Löhne, Gehälter, ihre festen Arbeitsanstellungen dafür nutzen, um eben sich halt wieder neue Dinge kaufen zu können. Als auch natürlich die Gefahr, die du auch schon beschrieben hast, Inflation. Also wir haben wieder das klassische Thema Lohnpreisspirale. Wenn eben der Arbeitsmarkt knochentrocken ist, muss natürlich mehr bieten, damit die Leute dann entsprechend ihre Jobs wechseln und so weiter und so fort. Führt zum Konsum, führt zu einer nachfragegetriebenen Inflation, Stichwort Lohnpreisspirale. Also von daher, dieses Tandem sehen wir momentan. Und das ist auch so ein bisschen der Grund, warum die Zinssenkungshoffnung, die jetzt ausgepreist ist und die auch wirklich, also man kann schon sagen, es hört sich jetzt vielleicht überspitzt an, aber dramatische Züge hatte. Also man, ne, gerade auch vom ja, Jahresanfang hergehend bis jetzt, dass das nicht so eine starken Ausschläge im Endeffekt hatte. Was auch ganz spannend ist, und da sind wir gleich beim zweiten Thema, da bin ich auch auf deine Argumentationsebene gespannt. Also was mich wirklich momentan ein bisschen, ich sag mal, nicht besorgt, ist vielleicht zu dramatisch auch wieder ausgedrückt, aber auf der anderen Seite ist es tatsächlich so, wir sehen beim DAX momentan Kursniveau 17.400, also wir nehmen heute jetzt am Freitag, den 23. Februar auf und DAX gestern bei 17.450 Punkten, jetzt bei 17.400 Punkte, angetrieben ganz klar durch die US-Impulse. Wir haben heute die Bruttoinlandsproduktzahlen fürs letzte Quartal 2023 gesehen, minus 0,3%. So, da fragt man sich natürlich, wo kommt die Euphorie her? Also warum zieht der DAX so massiv an, wenn die gesamtwirtschaftliche Leistung das in Deutschland in dieser Form nicht widerspiegelt? So, lieber Dirk, jetzt hast du 3 Stunden Zeit.
Ob das reicht?
Wird knapp.
Ich versuche, mich kürzer zu fassen. Nicht nur kürzer als 3 Stunden, sondern deutlich kürzer. Also einmal ganz einfach, der DAX ist nicht die deutsche Wirtschaft. Also gerade die großen Unternehmen sind natürlich sehr stark auch international ausgerichtet. Gerade die klassischen deutschen Industrieunternehmen, Siemens, die Autobauer, die Chemiekonzerne, sind natürlich weltweit aufgestellt und repräsentieren nicht unbedingt nur die deutsche Wirtschaft. Produzieren nicht nur in Deutschland, sind also überwiegend auch nicht so stark abhängig von den besonderen Herausforderungen durch die deutschen Energiepreise. Und haben auch nicht und haben auch Kundschaft international. Das zweite ist, der Markt nimmt natürlich immer ein bisschen Entwicklung vorweg. Und vielleicht ist da implizit ein gewisser Optimismus eingepreist, dass die Probleme von der Seite der Regulatorik und der Rahmenbedingungen hier in Deutschland wohl nicht dauerhaft so negativ sein werden, sondern dass da irgendwann der Knoten platzen wird, auch von der immer auf der politischen Seite und auf der ökonomischen Seite. Und zum Dritten muss man natürlich auch sagen, dass, sage ich ja immer wieder, die Wall Street nicht umsonst Weltleitbörse heißt, also wir werden auch ein bisschen von den USA mitgezogen. Gerade von dort kommen natürlich auch viele Wachstumsimpulse, von denen auch deutsche Unternehmen profitieren können. Wenn die der große Inflation Reduction Act, weitere Programme in den Washington, natürlich Sachen, Unternehmen, von denen viele Unternehmen, die in den USA Produktionsstandorte haben und ausbauen wollen, im großen Rahmen profitieren können. Und das ist natürlich auch für die deutschen DAX-Unternehmen, die dort aktiv sind, spannend und vorteilhaft, wobei man natürlich sagen muss, auf der anderen Seite, diejenigen, die sich sehr stark auf den chinesischen Markt, der ja die letzten Jahrzehnte der Boommarkt der Welt war, fokussiert haben, die haben natürlich ein bisschen Schwierigkeiten jetzt wegen der anhaltenden, nachhaltigen Schwierigkeiten der chinesischen Wirtschaft. Aber im Prinzip sind das so die Gründe. Erstens, Aktien nehmen Börse vor, die Börsen nimmt Wirtschaftsentwicklung vorweg. Und zweitens, deutsche Unternehmen sind nicht gleich die deutsche Wirtschaft. Was habe ich vergessen?
Nee, das ist schon interessant, die Argumentation. Aber da sehe ich halt genau diese beiden Punkte, die du rausgearbeitet hast, tatsächlich auch als extrem großes Risikokluster. Zum einen, klar, die Börse nimmt meistens 6 bis 9 Monate die Entwicklung vorweg. Was hier aber momentan wirklich als extremer Bonus und Premium eingepreist wird, ist ja tatsächlich, dass die deutschen Exportwerte, Automotive, Chemiebereich, Maschinenbau, explizit davon profitieren, dass die chinesische Wirtschaft in Schwung kommt und dass die amerikanische Wirtschaft natürlich auch nach deutschen dann Importen, je nachdem wie man sieht, Exporten giert und natürlich auch deutsche Dienstleistungen in Anspruch nimmt. Und da haben wir ja auch gelernt, dass das nicht unbedingt der Fall sein wird. Da gehen wir nämlich gleich bei Thema 3 drauf ein, aber jetzt erstmal nochmal bei Thema 2 bleibend. Bin ich gespannt, ob das tatsächlich so kommt und ob sich das vor allen Dingen in den nächsten 3 Monaten so abzeichnen wird. Der zweite wichtige Aspekt ist, du hast richtig gesagt, die meisten großen Unternehmen, die im DAX 40 sind, sind international aufgestellt. Okay, gucken wir uns den Automotive-Sektor an, läuft nicht. Wir gucken uns den Chemiesektor an, läuft nicht. Sieht auch nicht so aus, als wenn es erstmal in den nächsten 3 bis 6 Monaten laufen würde. Was ist in den letzten 2, 3 Quartalen wirklich gesucht gewesen in den USA? Technologie. Welche Technologieaktien haben wir im DAX? Da fallen mir genau 2 Unternehmen ein, Infineon und SAP, wobei SAP in der Größenordnung von den US-Unternehmen, haben wir in den letzten Ausgaben auch des Öfteren schon gesprochen, nicht mithalten kann. 200 Milliarden Market Cap, das ist sozusagen, ich glaube, das hat ja Nvidia einfach mal gestern an einem Tag meine BMW mit draufgepackt, weil sie im Sonderangebot waren. Also diese Marktkapitalisierungen sind alleine sozusagen gestern mal in Nvidia aufgegangen. So, dann haben wir noch Infineon. Infineon als Unternehmen, Halbleiterunternehmen, durchaus interessant, hat aber mit KI genauso viel zu tun, wie ich mit chinesisches Kochen oder chinesischem Essen machen. das sind so Dinge, klar, ich lässt es gerne. Ich wüsste vielleicht auch ungefähr, wie man mit einer Fertigsoße von einschlägigen Discountern so eine Soße herzaubern kann, aber das ist ganz weit weg davon, von Chinese Cuisine. Und so ähnlich sieht es halt mit Infineon und KI halt auch aus. Die stellen halt Halbleiter her, die werden in vielen wichtigen Bereichen eingesetzt, aber halt nicht in den Bereichen, die momentan boomen. So, ansonsten wird es dann schon mau. Dann haben wir sehr, sehr viel defensive Branchen drin, wie Versorger, Telekommunikationswerte in Form der Deutschen Telekom, paar Finanzwerte noch, Münchner Rückallianz und Deutsche Bank plus Commerzbank, natürlich unser Mutterkonzern, wie sollte man den vergessen. Und das war es eigentlich im Großen und Ganzen. Ein bisschen defensive Healthcare noch, aber ne, wenn man es mal so will. Also von daher, das sind halt so die Punkte, da fehlt mir wirklich momentan so ein bisschen der Glaube. Aber ich will es ja auch nicht schlecht drehen, aber ich finde halt, dass wir momentan eine Situation haben, wo ich mir durchaus vorstellen könnte, die in den nächsten, na, sagen wir mal so 18 Wochen nochmal die eine oder andere Korrektur nach sich ziehen wird, wenn nämlich genau diese beiden Dinge nicht einschlagen, sprich sich vielleicht eine Verzögerung eben bei der Konjunkturerholung darstellt und natürlich auch zweitens, ich jetzt gar nicht wüsste, welche Branche überhaupt davon wirklich massiv profitieren sollte. Da kommen wir gleich mal zu Punkt 3. Was für mich auch mega spannend ist, Wahljahr in den USA. Müssen wir drüber reden? Werden wir in den kommenden Ausgaben noch sehr, sehr viel drüber reden? Vor allen Dingen, weil auch immer wieder eine Frage wirklich latent gestellt und im Raum steht. Welche Branche profitieren eigentlich von den US-Wahlen? Also wir haben hier zwei illustre Protagonisten. Sleepy Joe, wie er liebevoll genannt wird. Joe Biden, der aktuelle Präsident. Und allseits geliebten Donald Trump.
Der orange
Schwan, wie wir ihn hier getauft haben, genau. Im Endeffekt, der sich anschickt, bald wieder Präsident eventuell sein zu können. Das ist jetzt wirklich komplett wertfrei. Es ist tatsächlich so, dass das wirklich eine Wahl ist, die mega, mega spannend wird. Vor allen Dingen, was dann folgt. Und deswegen sehe ich halt auch wirklich die Gefahr, auch gerade für deutsche Exportunternehmen, wir hatten das nämlich tatsächlich, ich glaube, das war 2017 oder 2018, bin ich mir nicht ganz sicher, als nämlich alle so ein bisschen gesehen haben, oh, dass die USA gegen China schießen, wegen den hohen Exportquoten, die China in Richtung USA hatte. Da hat natürlich auch dann US-Präsident Trump einfach mal Richtung Europa und Deutschland geguckt und hat einfach gesagt, Moment mal, da kommen ja auch ganz, ganz viele Dinge nach Amerika, die wir vielleicht mal strafbesteuern könnten. Machen wir es doch mal. Und das ist so ein bisschen der Punkt, das sehe ich tatsächlich als Showstopper, halt auch dafür habe ich hier gerade einen Teil 2 ausgeführt. Jetzt aber die Frage an dich, welche Branchen siehst du denn tatsächlich als Profiteur, wo man vielleicht so sagen könnte, als Anleger, der jetzt natürlich nicht am Wahltag vor dem Screen sitzt und dann auf die Kauftaste drückt, sondern der sich im Vorfeld positionieren will, welche Branchen findest du aussichtsreich, egal wie der Wahlausgang ist? Oder auch mit Fokus. Oder
unabhängig vom Wahlausgang oder bezogen auf die Wahl sogar. Also grundsätzlich denke ich jetzt kurzfristig jetzt schon, sowohl was jetzt die nächsten Wochen betrifft, als auch für die Wahl, sind die Werte, die jetzt gut gelaufen sind, die Big-Tech-Werte, die werden auch in Zukunft nicht signifikant underperformen oder nicht dauerhaft schlechter abschneiden. Gerade, das sah man ja auch zum Beispiel auch bei der Regionalbankenkrise Anfang letzten Jahres, dass in dieser Krisenphase die Werte, die im Aufschwung besonders gut liefen, also die Big-Tech-Werte, dann auch in der Krisenphase besonders gut liefen, weil die ja nicht nur stark wachsende Geschäftsmodelle, sondern zusätzlich auch sehr starke Bilanzen haben und viel Cash in der Kasse haben und von daher auch für in Abschwüngen wahrscheinlich weiterhin weniger stark abfallen werden und von Aufschwüngen überdurchschnittlich stark profitieren werden. Die ganzen großen Megascaler, die ganze Branchen dominieren, wie Microsoft und Amazon und natürlich alles, was jetzt unter dem Schlagwort KI läuft, da ist natürlich dann Nvidia der Flaggschiff dieser Flotte von großen, dicken Tankern. Was jetzt die Wahlen betrifft, denke ich, dass es grundsätzlich, also ein republikanischer Wahlsieg, traditionell ja immer für bestimmte Branchen gut ist, für Öl und Gas, für Energieaktien, für Defense-Stocks, also Rüstungsgüteraktien, Klammer auf, die laufen im Moment ja ohnehin zwangsläufig auch unter Rahmenbedingungen sehr gut, würden auch bei einer Wiederwahl Joe Biden so gut laufen. Und dann klassischerweise auch die Pharma-Werte. Also die davon profitieren, dass Medikamente in den USA so teuer sein dürfen, dass das dazu führt, dass das US-Gesundheitssystem so teuer ist. Banken könnten auch profitieren, weil die Republikaner traditionell eher eine eher laxe Aufsicht bevorzugen gegenüber den Demokraten. Wobei ich in diesem Fall sagen würde, dass viele der Werte, also gerade Defense-Werte und auch die Big-Tech-Werte, auch im Fall einer Wiederwahl von Joe Biden gut laufen werden. Siehst du bestimmte Werte, die bei die spezielle Joe Biden Werten, also jetzt abgesehen von ich sag mal nischigen Werten wie grüne Energien, aber welche Werte würdest du sehen bei die demokratische oder republikanische Werte wären?
Also ich würde tatsächlich die Technologiewerte noch wesentlich mehr performen sehen, weil gerade die großen Technologieunternehmen aus Silicon Valley klassischerweise in den letzten Jahren so ein bisschen den Schulterschluss gerade mit den Demokraten gesucht und gefunden haben. Und sich ja US-Präsident Trump auch, das hatte man gar nicht so mitbekommen, sehr kritisch auch gegenüber Alphabet positioniert hatte, gegenüber den anderen großen Silicon Valley-Unternehmen, weil er denen halt vorgeworfen hat, dass sie sich unpatriotisch verhalten würden, dahingehend, dass sie halt viele Jobs nicht in Amerika haben und ihre Steuern auch nicht in Amerika entsprechend bezahlen. Das war ja auch so ein Punkt, wo dann natürlich auch immer wieder auch so zwischen Silicon Valley und den Republikanern so ein kleiner, ich sag mal, innenpolitischer Kampf dann auch ausgebrochen ist, dass natürlich dann die demokratischen Vertreter damals ja angefangen mit Obama und natürlich dann folgend den anderen Vertreter, dass man immer wieder versucht hatte, also jetzt auch mit Joe Biden, dass man immer wieder versucht hatte, dort so das stärkere Lager zu finden. Und ich denke, dass wenn Joe Biden tatsächlich Präsident bleibt, dann die Tech-Werte besser laufen. Ich sehe es tatsächlich ein bisschen anders. Ich glaube, dass die theoretisch und auch praktisch Probleme bekommen werden, wenn eben Präsident Trump oder wenn der ehemalige Präsident Trump neuer Präsident Trump wird. Ansonsten klassische Gewinner Infrastruktur, denke ich, auf jeden Fall bei den Demokraten. Die hatten ja schon die Infrastructure Bill in Umlauf gebracht. Da gab es ja dann Probleme. Man hatte ja dann das eigentlich auch so ein bisschen als, wie soll man sagen, Verhandlungsstoff für die Republikaner genommen, dass man also auch ein paar Kompromisse schließen konnte. Und ich glaube, dass das ganze Thema tendenziell wieder aufgenommen wird. Das heißt, Eisenbahngesellschaften, Telekommunikationswerte, Versorger könnten davon profitieren, Müllentsorgungsunternehmen, also Versorger generell. Das sind so die Branchen, die sehe ich tatsächlich dann als klassischen Gewinner. Dann auch in beiden Fällen, das könnte auch ganz spannend sein, die Konsumwerte, weil die könnten tatsächlich von so einigen Wahlgeschenken im Vorfeld der Wahl profitieren. Das heißt, wir haben jetzt ja im letzten Jahr die sozusagen Inflationshosse gesehen, also die klassischerweise zu Beginn der Inflation dann die Konsumwerte nach oben trägt. Jetzt haben wir die Korrekturphase gesehen. Jetzt kommt sozusagen das Wahljahr, was immer drastischer und klarer in die Berichterstattung vordringt. Das heißt, die Kandidaten müssen dann natürlich Versprechungen an die entsprechenden amerikanischen Bürger, Bürgerinnen machen. Das bedeutet, könnte den Konsum wieder so ein bisschen auch natürlich beflügeln durch Steuergeschenke, die da vielleicht in Aussicht gestellt werden und so weiter. Also das könnte nochmal ganz spannend werden. Also von daher, es tun sich tatsächlich zwei Lager auf, die dahingehend als Gewinner rauskommen. Richtig klassischerweise sehe ich tatsächlich makabererweise nur, hast du gesagt, den Defense, also Military-Bereich, der eben also Rüstungsaktien, die in beiden Fällen tendenziell wohl profitieren dürften. Ansonsten hat man doch, und die Bank, okay, und Finanzen. Also, weil das ist auch ganz spannend, du hast recht. Die Finanzen sind eigentlich traditioneller Natur in den letzten Jahrzehnten tendenziell eher klassische Profiteure einer republikanischen Regierung gewesen, wobei man sagen muss, das hat sich seit der Obama-Legislaturperiode bzw. Amtszeit komplett gedreht. Also Obama hat es tatsächlich geschafft, die Wall Street für sich zu gewinnen und hat auch tatsächlich den Swing jetzt auch während der Amtszeit von Biden auch wieder aufrechthalten können. Das heißt also, das ist ganz spannend. Also ich glaube tatsächlich, die Wall Street, also die Banken, Finanzwerte, Versicherungsunternehmen in dem Zusammenhang könnten auch in beiden Ausgängen jeweils davon profitieren. Also das würde ich jetzt mal so analysieren. Aber wir gucken mal gleich. Wir haben jetzt zwei amerikanische Unternehmen in Teil 2 gleich bei. Da wird es ganz spannend. Kommt zwar aus einer Branche, aber nichtsdestotrotz ganz spannend. Wir gehen mal gleich in Teil 2, gucken uns mal die Top-Aktien an und natürlich auch wieder die Buzzwords. Bis gleich.
Bis dann. Willkommen zurück, meine Damen und Herren. Hier sind wir wieder mit Come On, dem Teil 2 für diesen Freitag. Und wir fangen an mit der Kategorie der Top-Aktien, was unsere Comdirect-Kunden am stärksten gehandelt haben. Da sehen wir einmal einen großen deutschen Traditionsnamen, die Allianz. Was können wir dazu sagen? Was ist dafür? Die haben heute Zahlen berichtet. Wie sind die zu einzuordnen, Andreas?
Ja, der blaue Riese, wer sich noch also ich als Kind der Werbung der 80er Jahre kenne auch den weißen Riesen und natürlich jetzt auch den blauen Riesen. Blau-Weiß kennt man auch, sowohl in Hamburg als in Berlin, einen Fußballverein, aber dein Spaß beiseite. Der blaue Riese hat tatsächlich heute seine Zahlen vorgelegt und das ist ganz spannend. Man hat im Asset Management 3,1 Milliarden Euro Gewinn erzielen können. Man hatte damit die Schätzungen von 3 Milliarden übertroffen um satte 100 Millionen, das ist ordentlich. Wir sind auch im Bereich der Krankenversicherung bei 5,19 Milliarden gelandet. Auch hier ebenfalls 90 Millionen, besser als die 5,1 Milliarden geschätzten. Ein bisschen schlechter sah es im Bereich der Schaden- und Unfallversicherung aus. Hier lag man nur mit 6,9 Milliarden Euro im Plus und die Prognose lag hier bei 7,1 Milliarden. Was das Ganze aufzeigt, ist, was dieser Konzern wirklich an Finanzkraft mit sich zieht. Das ist wirklich ordentlich und insgesamt ist es dann eben so, dass das operative Ergebnis 6,5% auf 14,7 Milliarden gesteigert werden konnte. Man lag hier also über den Erwartungen von den 14,65 Milliarden erhofften Gewinn und im Endeffekt auch dann über der Prognose, also zum Vorjahr war ein Gewinnwachstum, ein Geschäftsvolumen von 5,1% Steigerung zu sehen gewesen. Nettoergebnis lag sogar um 30,3% im Plus. Also insgesamt ein durchaus solides Zahlenwerk. Man will auch eigene Aktien zurückkaufen und damit liegt man eigentlich so im Großen und Ganzen im Rahmen der vorherigen Erwartung. Aber genau das ist momentan das Problem. Das heißt, wenn man im Rahmen liegt, dann liegt man auch ganz schnell neben der Kauflist-Empfehlung oder Empfehlungsliste der Analysten. Und weil eben dann so ein bisschen auch die, ja, wie soll man sagen, die Perspektiven fehlen. Und davon ist, das haben wir gerade bei Teil 1 gerade auch schön besprochen, im DAX-Bezug, natürlich momentan einfach die Hoffnung. Ne? Also viele wollen einfach hier wieder Equity-Stories sehen. Das hat man heute gesehen. Alle Unternehmen, die heute gemeldet haben, sind auch daraufhin, egal wie die Zahlen waren, ins Minus gerauscht, deswegen die Allianz auch. Wie ist denn deine Einschätzung zur Allianz? Wie hast du die Zahlen heute so grob interpretiert?
Also die Zahlen an sich waren eigentlich, was den Umsatz betrifft, relativ gut. Also da war eigentlich keine große Enttäuschung. Aber man hat eben auch den Ausblick relativ negativ bewertet. Das war eben so eine gewisse Enttäuschung. Die ist natürlich auch sehr gut gelaufen. Die gesamte Versicherungsbranche ist ja sehr gut gelaufen. Wir haben ja schon auch schon öfters gesagt, dass wir die Versicherungsbranche eine der Branchen ist, wo Deutschland am ehesten noch bei, unter den Weltmarktführern mitspielen kann. Da ist die Allianz natürlich auch zuvorderst zu nennen. Aber da mit steigenden Kursniveaus und steigenden Preisen sind natürlich die Märkte auch ein bisschen sensibler und haben dann eben die etwas verhaltenen Ausblick für die nächsten Quartale eher negativ gesehen. Das war so meine Interpretation. Mhm. Deshalb sind die auch hier jetzt ordentlich zurückgekommen, aber wie gesagt, auch recht hohen Niveau und sind doch schon sehr gut gelaufen. Sie haben im Gegensatz zum Münchner Rück noch lange nicht die Allzeithoch von 2000 erreicht, während die Münchner Konkurrenz Münchner Rück, die in der Nachbarschaft in München sitzt, ja ihr 2000er Allzeithoch jetzt vor kurzem eingestellt hat. Aber ich denke, im Grunde sind sowohl die Münchner Rück als auch die Allianz und auch die anderen großen deutschen Versicherungen gute Investments. Aber man sollte vielleicht jetzt erstmal warten, welchen Boden finden nach den Korrektur heute.
Na, spannend auch dahingehend. Bin ich gespannt, was du dazu sagst. BASF heute auch mit Zahlen. Bodenbildung voraus oder kommt das Schlimmste noch? Wie schätzt du die Zahlen zu BASF ein?
Ich sage es mal, also BASF hat sicherlich nicht den Fehler von Bayer gemacht, sich irgendein regulatorisches Risiko in den USA wie Monsanto einzukaufen. Aber die Zahlen wurden jetzt eher verhalten aufgenommen vom Markt. Ist natürlich, BASF lebt natürlich stark von der Dividende. Und also ich würde jetzt sagen, BASF, es gibt schönere Unternehmen oder spannendere Stories, als BASF, in die man einsteigen kann. Sie haben gewisse Probleme, leiden natürlich sehr darunter, dass an ihrem Heimatstandort Deutschland die Energiepreise jetzt deutlich angezogen sind. Das ist natürlich eine sehr energieintensive Industrie. Und darüber hinaus haben sie ein starkes China-Exposure. Ich glaube, da gibt es sowohl in Deutschland als auch weltweit spannender, interessanteres oder attraktiveres vom Preis. Vom Chance-Risiko-Verhältnis ist ein Dividendenwert, den man weiter nutzen kann. Wie siehst du die?
Na, BASF ist für mich immer so ein bisschen, wenn man mal metaphorisch sprechen oder wenn ich mal metaphorisch sprechen will, kann man sich so vorstellen, so eine Katze kurz vorm Angriff, die wackelt dann immer mit dem Hintern so und springt dann auf einmal los. Genau in dieser Situation ist BASF gerade und die Investoren natürlich auch, weil seit 2021, also nach der Covid-19 oder während der Covid-19-Pandemie hat man immer wieder darauf gesetzt, dass hier ein Renaissance-Trade möglich ist. Also erst durch die Covid-19-Pandemie massiv getroffen. Danach der Ukraine-Krieg, massiv getroffen. Danach die Inflation, massiv getroffen. Also wir haben hier wirklich drei Krisen. Also muss man wirklich sagen, das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen lustig an, aber es sind wirklich drei massive Krisen, die, glaube ich, für so einen großen schwerindustriellen Komplex oder Konzern wirklich massive Probleme bedeuten. Also das darf man halt auch wirklich, muss man in Relation sehen. Wir sehen hier Europas größten Chemiekonzern, der wirklich in wesentlichen Bereichen unterwegs ist, der wirklich in der Automotive-Industrie ganz, ganz wichtige Ausgangsprodukte herstellt, der für die Pharmazie wesentliche Ausgangsprodukte herstellt, der generell für eben auch Farben, Lacken und so weiter überall entsprechend seine Produktionsstandorte hat. Und wenn dieser Konzern wirklich genau an allen Fronten und Ecken und Enden im Endeffekt irgendwo Probleme bekommt und dann im Endeffekt auch noch durch eine Beteiligung hier bei Wintershall dann auch nochmal die gar nicht die Möglichkeit hat, sich von diesen problematischen Geschäften dann eben auch lösen zu können, weil die sind ja mitten auch in den ganzen Turbulenzen rund um das Osteuropa-Geschäft, Russland-Geschäft mit verwickelt gewesen, eben Gasgeschäft und so weiter, Nord Stream 2, da war doch was und solche Dinge. das sind natürlich Probleme, die einfach ich glaube, ein Risikomanager bei BASF, der hat, glaube ich, nicht nur graue Haare, sondern mittlerweile alle Haare verloren. Da sind so viele Ausnahmesituationen eingetreten, die, glaube ich, kein Statistik.
Wenn er nicht die Company gewählt hat. Genau,
wahrscheinlich ist der Posten ständig vakant, ja. Nein, aber ne, also, das ist wirklich massiv, was da passiert ist. Und das sind halt Dinge, ich denke, der Konzern ist wirklich interessant, ja, Dividenden per Alex schon. Du hast aber vollkommen recht, man kann hier halt nicht abschätzen, wann geht's los? Aber das Interessante ist, und das will ich vielleicht nochmal mitgeben, wenn es dann tatsächlich losgeht, dann muss man die Aktie haben. Weil dieser Konzern hat, und das haben die Zahlen heute auch nochmal gezeigt, die haben wirklich die Zeit genutzt und haben sich fit gemacht, die haben Kosten gesenkt, die haben sich schlanker gemacht, die haben die Strukturen geändert, die haben sich also wirklich auf diese ganzen massiven Situation eingestellt, und das finde ich halt so spannend. Das ist so ein bisschen so ein Vergleich wie Lufthansa damals, die das ähnlich gemacht hatte, ne? Also in der Krise einfach stärker geworden. Ich glaube, bei BASF ist die Tendenz auch da. Die wird interessant, tatsächlich. Ich denke jetzt auch, da hast du recht, zu früh, aber man sollte die auf der Watchlist haben.
Auf jeden Fall, sehe ich genauso. Also, dann kommen wir mal zu einem anderen spannenden deutschen Traditionsunternehmen. Traditionsunternehmen ist vielleicht zu viel gesagt, aber ein großes deutsches DAX-Unternehmen, Deutsche Telekom. Mhm. Eine Aktie, die auch viele unserer Kunden im Depot haben, viele Deutsche lange im Depot hatten, vielleicht viele auch noch jetzt im Depot haben. Und in letzter Zeit, überraschenderweise, konnte man damit sogar als Aktionär ein bisschen Spaß haben. Mhm. Wie siehst du die?
Ja, spannend. Also Telekom, eine schöne Story von Aschenputtel zur Prinzessin, wenn man es vielleicht so formulieren will. Ich kann mich noch dran entsinnen, damals T-Mobile USA, oh, war das ein Kampf, ja, im Konzern. Man wollte sich trennen, dann ist man die Beteiligung nicht losgeworden. Hatte mal versucht, eine Fusion mit Sprint war das, glaube ich, zu machen. Die ging dann auch nicht. Ja, lange Rede, kurzer Sinn, hat man dann gesagt, okay, wir werden die hässliche Braut nicht los. Was machen wir damit? Komm, wir hübschen die nochmal auf und gucken mal, was man damit anfangen kann. Und schwuppdiwupp hat man auf einmal wirklich gutes Management integrieren oder beziehungsweise platzieren können, hat wirklich aus dem hässlichen Endline sozusagen einen schönen Schwan gemacht, und davon hat der ganze Konzern profitiert. Also T-Mobile USA ist einfach die Ertragsperle geworden, schlechthin im Telekommunikationskonzern Deutsche Telekom. Und das ist halt ganz spannend. Also für mich ein schönes Erklärstück für BWL-Studenten, wenn man eben wirklich solche Turnaround-Stories im Konzern mal beschreiben will oder beschrieben haben möchte. Auch ein schönes Lehrstück, wenn man sich die Zahlen heute ansieht, was eben geändertes Zinsumfeld machen kann. Und zwar ist es tatsächlich so, du hast gesagt, oftmals Telekommunikationskonzern natürlich mit riesigen Batzen an Schulden konfrontiert, weil man eben Infrastruktur ausbauen muss, man muss Kabel verlegen und in der Erde buddeln kostet Geld. Und dieses Geld muss irgendwo herkommen, das ist am meisten über Kredite auf. Und was eben zum Beispiel hier auch ganz schön zu sehen war, dass alleine diese Zinsänderungen, die sich im Kapitalmarkt ergeben haben, haben einen antizipierten Gewinn, den die Analysten angenommen haben, von 1,626 Milliarden Euro in einen Verlust von 1,035 Milliarden verwandelt. Das heißt, im letzten Quartal Oktober, Dezember hat der Konzern eben tatsächlich im Konzernergebnis durch das geänderte Zinsumfeld und natürlich auch Bewertungseffekte einen Verlust gemacht. Und das ist halt ganz spannend, weil das eben nochmal zeigt, wie zinssensitiv diese Branchen sind. Aber ihr jetzt keine Panik, das heißt, der Konzern, den geht's nicht schlecht, sondern man hat einen enorm hohen Cashflow, Free Cashflow. Das heißt also, durch die Gelder, die man durch die Dienstleistung einnimmt und so weiter, hat man natürlich hier richtig, richtig Geld in der Kasse, der eben wirklich oder welches auch wirklich benutzt werden kann, um operativ nach vorne zu kommen. Und das macht so einen Konzern interessant. Also man muss immer so ein bisschen sehen, natürlich nutzen Konzerne zum Jahresende einfach nochmal die Möglichkeit, wo es geht, um Bewertungen zu relativieren, um entsprechend natürlich auch Zinsgeschäfte neu abzuschließen, um dann eben auch, ich nenne es jetzt mal Steueroptimierungen im Konzernergebnis vornehmen zu können, sich auch für die Zukunft besser aufzustellen. Man kann auch teilweise manche Ereignisse einfach nicht umgehen, wenn eben zum Jahresende bestimmte Finanzierungen fällig werden, was ja oftmals der Fall ist. Dann müssen die prolongiert werden zu neuen Konditionen und so weiter. Also alles Dinge, die fallen da einfach normalerweise mit rein. Und die sind halt auch hier mit natürlich reingefallen. Als ein kleines Schreckmomentum gab es natürlich schon, aber der Konzern aus meiner Sicht heraus wirklich gut aufgestellt. Und wenn man eben langfristig im deutschen Markt investiert sein will, finde ich die eigentlich wirklich spannend. Das ist ein Basisinvestment, europaweit wirklich gut aufgestellt. Eine schöne Chance im Übrigen ergibt sich jetzt auch, weil die Kabelnetze in Deutschland ja neu verteilt werden müssen. Da gab es ja mal einen Gerichtsbeschluss. Und da sehe ich zum Beispiel Deutsche Telekom auch wirklich in einer guten Ausgangssituation, hier mehr Marktanteile noch einzuheimsen als vorher. Mhm. Und das ist eigentlich eine ganz interessante Situation. Wie siehst du das?
Sehe ich im Grunde ähnlich. Also ich halte dich grundsätzlich für einen relativ starken Player im Markt, im Telekommunikationsmarkt, das US-Geschäft, natürlich mit T-Mobile US sehr stark. Die sind die Wachstumsstory in der Branche in den USA gegenüber den Platzhirschen wie Verizon oder AT&T. Aber du hast richtig gesagt, Pferdefuß ist natürlich ein bisschen branchenüblich, die hohe Verschuldung, die deutlich über 200 Milliarden, 240 Milliarden, ich habe jetzt die aktuellen Zahlen nicht, aber so von der Größenordnung her, das ist natürlich ein Thema, wo die das Zinsumfeld immer mit reinspielt, wie du richtig gesagt hast. Das muss man wissen, wenn man da eine große Position aufbauen will. Ansonsten denke ich, dass die in der Branche wohl einer der stärksten Player sind, auch ein starkes Management haben. Der Tim Höttges ist ja ein sehr extrovertierter CEO, der auch eine sehr offensive Öffentlichkeitsarbeit macht. Ist natürlich immer das Risiko, wenn so ein CEO mal geht, ob dann der Konzern auf Kurs bleibt. Aber im Prinzip, ja, kann man abgesehen von dieser branchenüblichen Pferdefuß der hohen Verschuldung nicht meckern.
Na, dann guck mal, hast du was zu meckern bei den Supermicrocomputer?
Meckern, glaube ich, alle diejenigen, die Putz gekauft haben oder Short gegangen sind oder diejenigen, die beim letzten Hochkurs bei 1.004 Dollar eingekauft haben. Nein, also im Ernst, Supermicrocomputer ist quasi ein Mini-Nvidia auf Steroiden. Also die quasi der High-End-Halbleiterspiel ganz massiv gespielt. Das ist ein Unternehmen, das, um nur mal darzustellen, in den letzten 10 Handelstagen sind die von etwa 740 Dollar auf 1000 Dollar hochgegangen, dann wieder auf 708 Dollar runter und jetzt im Moment stehen sie bei 880 Dollar. Und man muss dazu sagen, es ist kein GameStop oder sonstiges Short-Squeeze-Spiel, sondern es ist eine reine Zockerei. An sich ist das Geschäftsmodell also sehr, sehr positiv zu sehen, sehr spannend und das Unternehmen auch sehr positiv zu einzuschätzen. Und mehr Fundamentalanalysten halten auch die aktuelle Bewertung für gut. Man muss auch sehen, dass das Unternehmen ja nicht kein so großes Dickschiff ist. Also das Unternehmen ist nicht mal dem S&P, wenn ich es richtig sehe, und hat eine Marktkapitalisierung von etwa 50 Milliarden Dollar. Ist also für Deutschland wäre schon ein größeres DAX-Wertig-Unternehmen, aber in den USA ist im Grunde kein Unternehmen, das große Gewicht fällt. Also tendenziell ist da schon noch die Möglichkeit, dass die bei anhaltenden guten Wirtschaften ihren Aufwärtstrend fortsetzen werden, aber im Moment ist da doch sehr viel Zockerei und Spielerei drin, wenn man sich den Chart anguckt. Weiß ich jetzt nicht, ob man da jetzt unbedingt mitmachen muss. Also das ist so ein bisschen mehr Gambling als Investing. Aber im Prinzip ist das mit all den Stärken und Schwächen, die eben die Branche Halbleiter hat, an sich ein sehr toll aufgestelltes Unternehmen, das auch sehr stark noch großes Wachstumspotenzial hat. Ich weiß nicht, ob ich da kann man vorsichtig anfangen, Positionen aufzubauen als Investor. Aber ich glaube nicht, dass ich da jetzt eine volle Position auf einmal auf den jetzigen Kursniveau einsteigen würde. Wie siehst du die?
Ja, bei Supermicrocomputer, du hast gerade schon gut zusammengefasst und ich glaube, der eine Punkt, der ist noch nicht ganz wesentlich rübergekommen. Wir haben hier wirklich ein mega kleines Unternehmen. Ne? Das ist halt wirklich ein Unternehmen, was eben eigentlich ein Hersteller von konventionellen Computern für Rechenzentren ist. Also es ist nicht eigentlich ein KI-Unternehmen im eigentlichen Sinne, profitiert aber gerade davon. Warum? Weil natürlich die Rechenzentren, die Server, also Blade-Server, Computergehäuse, konventionelle Server, Barbones, Hauptplantinen, die stellen sogar Kühlungslösungen her. Also wirklich ein Dienstleister rund um Rechenzentren, die profitieren halt davon, dass die Chips von Nvidia, die halt für künstliche Intelligenzanwendungen genutzt werden, hauptsächlich in Rechenzentren natürlich zum Einsatz kommen. Und diese Rechenzentren-Computer werden eben von unter anderem Supermicrocomputer als Spezialanbieter hergestellt. Das ist so ein bisschen die Story, die dahinter steht. Beflügelt dadurch eine grundsätzliche Nachfrage aus dem Cloud-Bereich, was natürlich dahingehend funktioniert, dass du überall Serverzentren hast, deine Daten sozusagen in dieser Cloud, die ja nichts anderes ist, wie eigentlich Server weltweit verteilt eben entsprechend abrufbar sind und dieses Geschäft einfach wächst. So. Das heißt eigentlich, muss man hier so ein bisschen auch verstehen, dass wir hier eigentlich einen klassischen Hardware-Komponentenhersteller haben, der also im Gegensatz zu Nvidia eigentlich kein Designer ist, also wirklich sich jetzt massiv Gedanken darüber macht, wie muss man jetzt einen Halbleiter platinieren oder wie muss man einen Halbleiter konzipieren, damit der eben den Anforderungen gerecht wird, sondern die stellen eben die Boxen her, diese klassischen Türme, die Schränke, da kommt dann die Technologie rein und die Chips von Nvidia werden verbaut. Also ich sehe hier so ein bisschen das Problem, und wenn ich mir auch den Aktienkursverlauf anschaue, und dadurch, dass wir das ja hier nicht abbilden können, braucht man sich eigentlich nur einen Fahnenmast vorstellen. Also das ist sozusagen die Kursbewegung in den letzten 3 Wochen mal bildhaft dargestellt. Das ist eine massive Übertreibung. Also ich denke, wir werden hier auch eine ganz, ganz harte Korrektur noch sehen, weil einfach bei den Servern das Problem ist, dass diese, wenn du einmal die Infrastruktur aufgebaut hast, dann ist die halt da. Also dann baust du vielleicht mal ein Blade neu ein oder wieder raus, aber das Grundsätzliche, die Infrastruktur, das ist das, was im Endeffekt schon steht, und das wird dann zusätzlich bestückt. Es ist ein Wachstumsmarkt, ohne Zweifel, klar, aber die KI-Manie, die treibt hier wirklich ganz, ganz wilde Blüten, und da würde ich ein bisschen vorsichtiger sein. Also ich bin da nicht wirklich so mega Freund von diesen Übertreibungen. Das erinnert mich sehr, sehr stark an die Dotcom-Blase damals. Da war das auch so, wenn man sich da eine Deutsche Telekom und so weiter angesehen hat, da wurde auch gesagt, das sind alles Aktien to the moon, die werden nie wieder aus dem Orbit runterkommen, sondern bis zur Sonne weiterfliegen. Ja gut, das große böse Erwachen kam dann. Und gerade auch bei solchen spitzen, sehr nischigen Branchen. Ich würde mich ein bisschen wohler fühlen, wenn die Supermicro auch eigene Chips herstellen würde und in dem Bereich auch spezialisierter unterwegs wäre. Ich sehe einfach hier wirklich die große Problematik, dass eigentlich ein Nvidia der, wie soll man sagen, Rainmaker ist. Und die Supermicro eigentlich nur so ein bisschen, ja, wir bleiben mal bei den Grimms-Märchen, wie so ein Sterntaler durchs Tor geht und einfach Glück hat, dass nicht die Pechmarie, sondern im diesem Fall eben die Glücksmarie ist.
Ja, ja. Hast du ja als intimer Kenner von Grimms Märchen geoutet.
Schließt die genau.
Nein, also im Ernst, ich stimme dir im Grunde vollkommen zu. Also das, was wir da jetzt sehen, wer da jetzt reingeht, das ist kein Investing, sondern mehr allen bestenfalls Trading, wenn nicht Gambling. Die sind von Anfang Januar waren sie noch bei $300 und jetzt sind sie bei $880, waren zwischenzeitlich, wie gesagt, bei 1000. Also ich würde da jetzt auch nicht reingehen, nur kleine Einschränkung verglichen mit dem, was wir bei der Dotcom-Blase, an die wir beide uns ja noch dunkel erinnern können, gesehen haben, sind das jetzt Unternehmen, die zumindest auch ein Geschäftsmodell haben, das Gewinne abwirft. Mhm. Das ist, also das ist, grundsätzlich haben die einen Wert, die Frage ist nur, muss der so hoch sein? Und ich kann mir vorstellen, wenn das da irgendwann auch wieder der Kurs sich beruhigt, dass das dann seriöse Geschäftsmodelle zum Investieren sind, auch wenn es, wie gesagt, die nicht das Rad neu erfunden haben, da hast du vollkommen recht.
Ja.
Judy, dann kommen wir mal zu einem weiteren Wert, wo ich jetzt die Metapher das Rad neu erfunden gesagt habe, diejenigen, die in einer anderen Liga spielen, sowohl was den Börsenwert betrifft, als auch was die Marktkapitalisierung betrifft, als auch was die Umsetzung und die Gewinne betrifft. Nvidia, die Story der letzten Woche, wo mich nicht, ja, weshalb haben unsere Kunden womöglich die besonders stark gehandelt?
Ja, weil es einfach brutal ist, was dieses Unternehmen wirklich aufzeigt. Also ich sag mal so, ich bin ja, wenn man so will, wach geküsst worden für Nvidia durch meinen Sohn, der im Gaming-Bereich da sehr aktiv ist, ich glaube, wie so fast alle Generation Z Kinder in dieser aktuellen Phase, der mir damals, das war auch 2017, 2018, da hat die Nvidia so massiv korrigiert, weil eben die Grafikkarten nicht so stark nachgefragt wurden. Da hat er zu mir gesagt, hey, pass auf, die Karten, die herstellen, die können die Spielehersteller momentan noch nicht umsetzen, weil die so eine hohe Technologie haben, da kommen erst noch die Spiele, die dann eben die Nachfrage nach diesen Karten beflügeln werden. Es kam, wie es kommen musste. 6 Monate später hat sich das als richtig rausgestellt. Das zeigt also auch wirklich, dass eben Brancheninsider oder Leute, die sich mit einer bestimmten Branche auskennen, hier teilweise den Kapitalmarkt wirklich meilenweit voraus sind. Und dahingehend seitdem, also 2017, 18, habe ich die Aktien im Fokus und beschäftige mich wirklich auch mit dem Unternehmen. Und das zeigt sich einfach, dass das Management wirklich brillant ist. Das kann man gar nicht anders sagen. Mhm. Die haben wirklich immer den Finger am Puls der Technologiezeit, ob es damals Gaming war, ob es dann die Blockchain-Technologie war, ob es auch den Eintritt in Servergeschäft war. Ich glaube, das habe ich an dieser Stelle in dem Podcast schon mehrmals auch gesagt. Ich kann es aber gerne wiederholen, weil es auch gerade passt und will es auch gerne wiederholen. Die haben sich vor zwei oder 3 Jahren, genau, 2020, 2021, haben die sich in den Server-Bereich als Dienstleister eingekauft, wo sich jeder gefragt hat, wieso machen die das? Ja, warum kauft sich eine Nvidia oder positioniert sich eine Nvidia im Serverbereich, der ja eigentlich als dröge, also da, wo eine Supermicro im Endeffekt beheimatet ist, als dröge darstellt. Klar, ein Segment, was irgendwo interessant ist, aber kaum Wachstum hat. Und bumm, 2 Jahre später geht dieser Bereich durch die Decke, eben durch KI. Und das zeigt halt einfach, dass Nvidia hier wirklich, also wirklich ein gutes Management eben hat und auch damit richtig, richtig Asche verdient. Die letzten Zahlen sind einfach ja, aus dieser Welt gewesen, anders kann man es gar nicht sagen. Die Wachstumschancen sind brutal und vor allen Dingen, was ja jetzt noch kommt, und das ist das, was eben im Gegensatz zu den drei zum Beginn angeführten Unternehmen hier einfach stimmig ist, die haben eine Story. Ja, der CEO stellt sich hin und sagt, hey, wenn ihr glaubt, das ist jetzt vorbei, dann habt ihr euch geschnitten, weil das, was wir jetzt gesehen haben, war die erste Phase. Was jetzt passiert ist, jetzt geht diese ganze KI-Manie in die Breite und das bedeutet, und deswegen auch nochmal auf Supermicro zurück, ja, wir haben den ersten Boom in der KI im Bereich Serveranwendung gesehen. Jetzt ist es aber so, dass viele Unternehmen anfangen müssen, sich eben mit der Technologie in-house zu beschäftigen. Das heißt dann eben im Laptop- oder im Desktop-Bereich, dass geguckt werden muss, andere Anwendungen, Zusatzleistungen und so weiter und so weiter. Also man auch sieht, dass diese Technologie in vielen, vielen Bereichen einfach auch übertragen werden kann. Und davon wird Nvidia profitieren, weil die nämlich genau das Rüstzeug herstellen. Die konzipieren ja die Chips, lassen die von Taiwan Semiconductor entsprechend produzieren, aber die sind nichts anderes als also quasi ein Chipdesigner. Und die haben die Idee, die haben das Know-how, die haben die Innovation und das macht das Unternehmen halt so spannend. Und deswegen glaube ich tatsächlich, bei Nvidia, wenn man die Art kein Stück aus der Hand nehmen, also geben, ja, da muss man wirklich einen ganz großzügigen Stop-Loss absichern, laufen lassen, da wird es sicherlich nochmal die eine oder andere Korrektur gehen, aber wenn man auf 5 bis 10 Jahre bei dem Unternehmen blickt und hinausschaut, da kommt noch viel, viel mehr. Also ich glaube wirklich, das ist ein Unternehmen, was richtig nochmal Fantasie auch in den Kursen hat. Wie gesagt, ich will jetzt hier gar nicht die Zahlen runterbeten, die waren aber alle größtenteils besser als erwartet und die selbst, und das ist ganz wichtig, die Erwartungshaltung war schon hoch. Also die Marktteilnehmer hatten im Vorfeld schon Angst vor der eigenen Courage und wurden nochmal übertroffen. Ja, das muss man sich mal vorstellen. Und das sind natürlich Dinge, hey, Börsianer-Traum oder Börsianer-Herz, was willst du mehr? Nvidia hat geliefert, Nvidia wird auch liefern, nicht immer permanent, das ist klar, das hat man als risikolatent natürlich als Börsianer oder beziehungsweise als Aktionär von Nvidia, aber hier zählt die Perspektive und allein das, was ich gerade gesagt hatte, von 2017 bis 2024, alles stimmig, auch davor das Vorfeld im Gaming-Bereich, ja, nicht so ein starker Wachstumsmarkt davor gewesen, aber trotzdem immer wieder gut positioniert, also das Unternehmen ist einfach ein Top-Unternehmen, ja, das gehen alle Kriterien, die man braucht, gutes Management, gute Marke, gute Positionierung und solide Bilanz hat man zumindest mal bei einer Nvidia. Beim letzten Punkt, gut, da muss ich sagen, weiß ich nicht, weil ich jetzt nicht dahingehend wirklich der Experte bin, aber zumindest verdienen die halt Geld und die werden damit irgendwas anstellen. Und also für mich ist das Unternehmen stimmig. Wie siehst du die, nachdem ich hier so eine Lobhudelei befeuert
habe? Na ja gut, ansonsten würdest du dich auch vom gesamten Markt abheben, wenn du keine Lobhudelei auf die Absicht veranstalten würdest. Also was man kurz sagen muss, das ist ja nicht das erste Mal. Die haben ja die letzten 2, 3 Quartale, letzten Mai war das ganz besonders stark, immer schon die ohnehin hohen Erwartungen des Marktes übertroffen. Die sind im Grunde seit Anfang 2023 haben die einen Boost hingelegt, also der Aktienkurs von unter 200 auf jetzt knapp $700. Oder von etwa 200, ich habe Eurozahlen von unter 200 auf jetzt über 700 €. Und die Aktie ist gemessen an den klassischen Matrixen auch nicht besonders, heißt das Matrixen oder Matrizen? Nein, an den klassischen KPIs nicht besonders teuer. Also die Kurs-Gewinn-Verhältnisse liegen knapp über 30. Und die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen einfach diesen Kursanstieg. Und ich denke auch, das ist ein Investment und man sollte da nicht hin und her traden, sondern die einfach im Depot haben. Also so der typische Satz, have it, don't trade it, gilt dafür, glaube ich, erst recht. Die haben jetzt eine Marktkapitalisierung, sind 2 Billionen $. Wir haben ja darüber gesprochen, das größte deutsche Unternehmen SAP hat 200 Milliarden Euro oder auch Dollar. etwa das gleiche an Marktkapitalisierung, also von der Größenordnung her, und ist damit, da macht sich Nvidia doch dran, drauf und dran, Alphabet und Amazon eine Marktkapitalisierung zu überholen. Eine kleine Schwachstelle sehe ich da an deiner Story, Andreas. Du musst nämlich einen Großteil deiner Gewinne am Ende ja deinem Sohn dann wieder abgeben, weil er dich auf die Story gebracht hat.
Manchmal gerne.
Dann vergiss, was ich gesagt habe, dann ist alles gut.
Ja, da sind wir schon in der Buzzword-Kategorie, ne? Angekommen. Genau. Dann schmeiße ich mir das erste Wort zu, passt gerade ganz gut. Superzyklus.
Welches? Superzyklus. Willst du anfangen?
Ja, hau rein, mach du mal.
Okay, Superzyklus sind Zyklen, die, wie der Name schon sagt, Zyklen, die super sind. Nein, im Ernst, das sind langfristige, tiefgreifende Veränderungen in einer Branche. Wie zum Beispiel ein Superzyklus bei Rohstoffen. So ein klassischer Anwendungsfall für Superzyklen. Zyklen, die lange anhalten und dafür sorgen, dass gewisse Branchen und gewisse Investments lange ansteigen. Das wäre fast zum Beispiel bei den Ölpreisen nach dem Ölpreisschock schon in den 70er Jahren so. Da hat es erst einer großen Ausweitung, einer großen neuen Exploration von Ölfeldern im Westen bedurf, bis die Ölpreise wieder runterkamen. Und es ist auch generell bei Rohstoffen oft so, dass das eben lange dauert, bis einmal ein steigendes Preisniveau, dass sich eine Nachfrage erzeugt wird, durch entsprechende Anpassung des Angebots gesättigt wird. Mhm. Was habe ich vergessen?
Nee, ist alles richtig. Im Endeffekt kann man hier nochmal hinzutun, dass es nachfragegetrieben ist. Das ist nochmal ganz wichtig. Also es heißt nicht eine Angebotsverknappung, sondern wirklich eben nachfragegetrieben. In dem Fall könnte man zum Beispiel sagen, nehmen wir die KI-Technologie, die Nachfrage nach den Halbleitern, die speziell für KI-Anwendungen momentan zur Verfügung stehen, sorgt eben dafür, dass wir so einen Superzyklus sehen, weil die Unternehmen nicht so schnell hinterherkommen, die Nachfrage zu sättigen. Das heißt, die Preise steigen dadurch, weil viele eben die Chips haben wollen, wirklich in Massen kaufen und dadurch sozusagen die Preise sukzessive steigen und das sozusagen dann eben auch ein Superzyklus ist. Du hast bereits gesagt, beim Rohstoffsektor ganz, ganz klar, weil da ist die ähnliche Situation. Wir haben also eine gegebene Ist-Situation. Es können bestimmte Mengen gefördert werden. Wenn auf einmal Lithium, hat man zum Beispiel sehr gut gesehen, war auch so ein Superzyklus. Wenn auf einmal die Nachfrage ganz, ganz stark ansteigt, können die Unternehmen nicht so schnell darauf reagieren. Und wir haben dann sozusagen einen Superzyklus, eine nachfragegetriebene Preissteigerung, die über das vorherige durchschnittliche Preisniveau deutlich eben ansteigt. Und da sind wir auch schon bei dem zweiten Wort, bei dem Schweinezyklus. Genau, ich sehe gerade die Buzzwords umgedreht. Deswegen hast du auch vorhin so gestutzt.
Ja, genau, ich wollte ja nicht sagen, dass die rein.
Aber es passt ganz gut.
Fließen ineinander so über. Der Schweinezyklus. Das ist im Grunde eine kurzfristige Form des Superzyklus. Und zwar bei Produktionsgütern wie klassischerweise Halbleitern ist es so, wenn einmal ein Nachfrageüberhang hergestellt wird, wird die Möglichkeit genutzt, schnell die Produktion auszuweiten, was dann dazu führt, dass es eine Angebotsflut gibt und dann wiederum eine Nachfragemangel, weil das Angebot zu massiv und zu schnell hochgefahren wurde und die Nachfrage in der vorherigen Phase, als die Halbleiter oder das Angebot knapp waren, zu stark gekauft worden und sich alle Nachfragen und alle Nutzer einen Vorrat angelegt haben. Der Schweinezyklus kommt ursprünglich, wie der Name, wie man vermuten kann, aus der Landwirtschaft, dass Schweine massiv gezüchtet wurden, wenn die Preise gestiegen sind. Das macht dann die Preise kaputt und dann gibt es auf einmal wieder weniger Schweine, weil sich Schweinezyklus weniger lohnt, wenn infolge einer Angebotsblase zu viel Schweinefleisch auf dem Markt ist. Und so weiter. Und das kann man eben sehr stark bei Halbleitern, bei klassischen Halbleitern sehen.
Genau, ganz spannend. Beim Schweinezyklus auch noch, dass es eben zwei Effekte gibt, die ganz wichtig sind. Einmal den Verzögerungseffekt, also dieses Lagging, ne? Das heißt, die Nachfrage ist da. Dann müssen sozusagen symbolhaft gesprochen die Schweine erstmal gezüchtet werden, also auch hier in dem Fall die KI, die Chips produziert werden. Und in dieser Zeit ist sozusagen so eine Art,
ja, Unwägbarkeit. Also man weiß nicht, wann kann die Nachfrage wirklich gesättigt werden. Und das ist ja das Problem. Auf einmal ist eben die Situation da, da kommt also dieses massive, diese Sättigungsphase und dann das massive Überangebot. Und das Gleiche erlebt man dann im Endeffekt nochmal, und zwar bei der Nachfrage beziehungsweise dann Angebotslücke. Sprich, der Nachfrager geht natürlich dann zurück, weil irgendwann mal die Sättigung einfach da ist. Aber trotzdem bleibt das Überangebot da. Und das ist halt so ganz spannend, dass diese beiden Effekte das halt immer so tricky machen. Wir hatten es in diesem Format ja auch schon öfters mal besprochen. Aber genau diese beiden Übergangsphasen, die machen es eben für Analysten oder für Marktteilnehmer immer so schwer, das wirklich antizipieren zu können. Das ist halt in anderen Bereichen, eben den klassischen zyklischen Bereichen, wie jetzt im Automotive-Sektor oder so anders, da erkennt man das vorher schon an vielen anderen Indikationen, Preise generell, Inflationsentwicklung halt, ne, oder Arbeitslosenquote und so weiter und so weiter.
Genau. Das ein Feld, wo man vielleicht beide Elemente, den Schweinezyklus als Superzyklus sehen kann, ist vielleicht ein bisschen die Ölnachfrage. Als der erste Ölpreisschock kam 1973 nach dem Yom Kippur-Krieg und dann der zweite nach der Revolution im Iran 1979, die Ölpreise eben massiv angestiegen und das hat es eben attraktiver gemacht, auch aufwendigere Bohrungsvorhaben zum Beispiel in der europäischen Nordsee vorzunehmen, was dann dazu geführt hat, dass gerade das Vereinigte Königreich und Norwegen massiv Öl und Gas gefördert haben, was dann dazu führt, dass sehr viel Produktion vorhanden war, während gleichzeitig die arabischen Staaten auch wieder ihr Öl zur Verfügung gestellt haben, weil die Preise eben runtergingen. Das hat sich dann selbst verstärkt und das konnte man jetzt wiedersehen, vor gar nicht allzu langer Zeit mit dem Fracking-Boom bei Öl, dass eben höhere Preise für Öl und Gas es attraktiver machen, eben mehr in Forschung und Entwicklung neuer Fördertechnologien zu investieren. Das ist eben so der Mechanismus, den man bei Rohstoffen sehen kann, dass dann, weil es langfristig ist, dann immer der Superzyklus, aber es hat auch Elemente von diesem Schweinezyklus-Element eben.
Spannend.
Wie?
Jetzt habe ich es wieder gesagt, genau. Trailing-Stop-Loss darfst du auch gleich rein.
Können wir Werbung für unsere eigenen Produkte machen? Nein, ganz wichtig, gerade wenn man in Einzelaktien handelt, gerade in Phasen wie jetzt, wir die Situation haben, dass Märkte ein bisschen aufgeblasen werden. Wir haben anerkannt, dass zum Beispiel Nvidia, also das Flaggschiff oder das Paradebeispiel der aktuellen Aktienmarkt-Rallye, wirklich fundamental etwas zu bieten hat. Aber trotzdem sollte man, wenn man jetzt in Einzelaktien und gerade auch mit spekulativeren Einzelaktien unterwegs ist, einen Trailing-Stop-Loss setzen. Das heißt, ein Stop-Loss-Limit ist ein, das werden viele kennen, ist ein Limit, das man unterhalb des aktuellen Kurses ansetzt, zum Beispiel 10% unterhalb des aktuellen Kurses, sodass der Wert dann verkauft wird, wenn er fällt, um zu verhindern, dass man mehr als 10% Verlust hat. Also, wenn 10% vom aktuellen Kurs verloren wird, wird der Wert verkauft und man nimmt an weiteren Verlust nämlich teil. Beim Trailing Stop Loss hat man den weiteren Vorteil, dass man mit steigenden Kursen den Kurs, den relativen Kurs des Limitauslösens eben immer weiter nach oben zieht. Wenn die Nvidia eben von 700 auf 800 Euro steigt, kann man, wenn man einen Trailing-Stop-Loss von 10% eingerichtet hat, hatte man ursprünglich den Stop-Loss-Wert bei 630 Euro, also 10% unter den 700. Und mit dem Steigen des Wertes auf 800 Euro wird dann der Stop-Loss-Wert mit hochgezogen auf 10% von dem neuen Kurs, also von 800, also dann hätte man den Stop-Loss erst bei 720. Das sorgt eben dafür, dass man eben immer mehr von den Kursen profitieren kann und immer mehr davon absichert und ohne, dass man zu enge Limits hat, eben die Stop-Loss-Werte, das, was man maximal verlieren kann, eben sich den gestiegenen Kursen anpasst. Was habe ich vergessen?
Gar nichts. Wunderbar erklärt. Kann ich gar nicht, fast schon gar nichts hinzufügen. Ich denke auch, wichtig ist in dem Zusammenhang natürlich einfach solche Möglichkeiten zu nutzen. Also immer wieder auch zu sehen, dass man dann natürlich seine Position, seine Gewinne entsprechend durch solche Möglichkeiten absichert und damit eben im Endeffekt sich nicht den
ja, den Marktgegebenheiten ausliefert, sondern wirklich proaktiv dadurch dann eben ja, Absicherungen vornehmen kann und halt die Gewinne, die man dann eben hat, einfach auch zu schützen. Also von daher wirklich interessante Strategie, die man auf jeden Fall umsetzen sollte. Kommen wir mal zum nächsten. Auf jeden Fall. Genau, 2%-Ziel.
Sehr wichtig. Das ist ein politisches Thema, das aber auch die eine oder andere Implikation für die Geldanlage hat. Das 2%-Ziel der NATO. Da geht es darum, dass die NATO-Staaten zugesagt haben, keine feste Verpflichtung, wie man immer betont, aber zugesagt haben, sich ihre Verteidigungsetats anzupassen hin auf mindestens 2% oder auf in Richtung auf 2% ihres Bruttoinlandsproduktes. Das bedeutet, dass die Verteidigungsausgaben dann eben 2% der gesamten Wirtschaftsleistung eines Landes ausmachen sollen. Das wäre in Deutschland bei einem Bruttoinlandsprodukt von etwas über 4 Billionen Euro wären das etwas über 80 Milliarden Euro. Damit, da sind wir beim unserem aktuellen Verteidigungsetat von 55 Milliarden noch gar nicht, so lange nicht. Und deshalb ist es natürlich sehr kontrovers und wird immer wieder diskutiert, wie weit man sich die diesen Vorgaben der NATO, wie man sich an diese Vorgaben oder diese Idealvorstellungen der NATO halten sollte, ist jetzt aber mit dem Thema Zeitenwende wesentlich aktueller geworden und hat natürlich eine Implikation für Rüstungsaktien. Gerade weil wir in Deutschland sehr lange und sehr massiv von dieser Friedensdividende profitiert haben und viele andere europäische Staaten auch dieses 2%-Ziel überhaupt nicht erfüllen. Also wir Deutschen und auch zum Beispiel Staaten wie Italien oder Kanada sind da eher bei 1,5, 1,4, 1,3% und waren auch lange Zeit in Richtung 1%. Die militärische Vormacht des Westens, die USA, haben Bremen aber regelmäßig über 3% ihrer, Klammer auf, wesentlich größeren, Klammer zu, Wirtschaftsleistung für Verteidigung aus. Um mal die Dimension zu nennen, die USA geben etwa 900 Milliarden Dollar für Verteidigung aus, Deutschland 50 Milliarden. Wenn man sieht, dass die USA nur viermal so viele Einwohner und nur fünfmal so hohe Wirtschaftskraft haben wie Deutschland, ist das ein gewisses Missverhältnis und spielt jetzt gerade auch im US-Wahlkampf eine erhebliche Rolle, weil ein bestimmter Präsidentschaftskandidat mit orangenem Teint immer sehr darauf beharrt, dass gerade die Deutschen, aber auch andere wirtschaftsstarke Länder, gerade in Europa, sicherheitspolitische Trittbrettfahrer sind. Und immer kann, und da kommen wir jetzt zum praktischen Nutzen für Aktionäre, auch für Rüstungsunternehmen weltweit, aber gerade auch in den Ländern, die hier Nachholbedarf haben. Also wenn wir sehen, in Deutschland wäre das, wenn wir die 3% ausgeben würden, die die USA von ihrer Wirtschaftskraft ausgeben, dann wären das in Deutschland umgerechnet etwa 120 Milliarden Euro. Und da würde dann sicherlich einiges auch bei den Rüstungsunternehmen ankommen. Kleiner Randgrund zu diesen 2%. Eine zusätzliche Vereinbarung sagt, dass von diesen 2%, die man für Verteidigung ausgeben soll, mindestens 20% für Materialbeschaffung ausgegeben werden müssen, sollen. Das wären also von 2% bei Deutschland wären 80 Milliarden Euro und 20% würden dann bedeuten 16 Milliarden Euro für Hardware oder Material jedes Jahr. Und das wäre eben dann ein Thema, was steht darauf einzahlen würde, dass die derzeitigen Kursgewinne von Rheinmetall oder auch von, mit Abstrichen auch von Hensoldt oder auch von anderen oder in anderen europäischen Ländern, Leonardo, finde ich ganz spannend, hier entsprechend abgesichert werden und gewisse, ein politisches Fundament haben.
Ja, gut ausgeführt, genau.
Wie stehst du dazu?
Ja, ich denke, natürlich ist es ein Thema, wenn man als ESG-Anleger unterwegs ist, da hat man sich jetzt die letzten 2 Minuten die Ohren zugehalten. Wenn man natürlich im Endeffekt sich dem Kausalgefüge bewusst ist, was daraus entsteht, oder der Korrelation allgemein, ne? Das heißt, eben wirklich Währungsetats gehen hoch. Das bedeutet höhere Rüstungsausgaben, höhere Anschaffungen natürlich bei den entsprechenden einzelnen Staaten im Bereich Militär. dass dann natürlich dann entsprechend die Unternehmen davon profitieren werden. Wobei es natürlich auch eine Frage ist, genau, was wird halt angeschafft? Du hast es bereits gesagt, es gibt eine bestimmte Quote, was aber auch bedeuten kann, dass man hier natürlich jetzt nicht unbedingt die Panzer oder irgendwelche Kriegsgerät insgesamt mit Munition oder Waffen bestückt sieht, sondern es kann eben auch zum Beispiel Ausstattung, Radars oder entsprechende Gebäude, Technik und so weiter, also alles, was damit zu tun hat, also wirklich an Hardware in diesem Bereich für Infrastruktur auch mitgenutzt werden. Also zumindest so ist mein Verständnis auch jetzt dafür. Und das wird halt im Endeffekt, eröffnet das natürlich auch in vielen anderen Bereichen, nicht unbedingt jetzt im Rüstung, vielleicht auch im Baubereich, also große Baukonzerne, die sich darauf spezialisiert haben, Großanlagen zu bauen, die könnten davon natürlich auch in gewisser Weise profitieren. Und das macht natürlich auch ganz spannend. Vor allen Dingen finde ich halt solche Dinge immer interessant, weil das eben zeigt, wie wichtig eben auch solche politischen Ereignisse, Abstrahleffekte eben auf einzelne Branchen und Unternehmen haben. Man kann jetzt neben der 2%-Ziel zum Beispiel auch die Legalisierungsdebatte rund um Cannabis sehen oder eben auch andere Zulassungen oder Einschränkungen, ne, Tabakbereich und so weiter und so fort, Alkoholika und so weiter. Das sind ja alles Bereiche oder auch Automotive, eben die Drastifizierung der Normen jeweils hat natürlich auch dazu geführt, dass Autokonzerne entsprechende Probleme dann bekommen haben in der Produktion und so weiter. Aber man sieht halt, dass solche Abstrahleffekte, solche Buzzwords unter anderem natürlich dann eben auch entsprechende Effekte haben. Last but not least, Kontraindikator. Ich hoffe, das sind wir nicht.
Ein Kontraindikator ist eine Meinung von jemandem, der grundsätzlich immer falsch liegt, zum Beispiel. Oder auch an den Börsen sagt man immer, die aktuelle Stimmung unter den Kleinanlegern ist ein Kontraindikator. Wenn man also im Taxi von Taxifahrern nach Börsentipps gefragt wird oder welche bekommt, dann ist das eher ein Zeichen dafür, dass die Börsen überhitzt sind. Und wenn die Börsenstimmung eher schlecht ist, ist es eher ein Zeichen dafür, dass kaum noch jemand da ist, der seine Long-Position auflösen kann. Es gibt ja dieses schöne Sprichwort von Warren Buffett: sei ängstlich, wenn andere gierig sind, und sei gierig, wenn andere ängstlich sind. Und das sagt, glaube ich, ein gutes Beispiel für das Thema Kontraindikator. Mhm. Wie stehst du das so? Siehst du das ähnlich?
Ja, es ist ja nicht nur mal ein Sentiment oder beziehungsweise dann eben ein Stimmungsbarometer, sondern man hat natürlich Kontraindikatoren auch oftmals auf der makroökonomischen Seite, wenn du zum Beispiel Daten bekommst, die kontraindikativ logischerweise wirken. Nehmen wir an, zum Beispiel Konsumausgaben oder sowas, ne, wo man eben dann immer gucken muss, in welchem Zyklus die eben sozusagen gerade publiziert werden. Also die sind halt auch manchmal nicht immer in der Lesart so zu werten, wie sie gerade reinkommen, sondern gerade auch zum Ende von zum Beispiel Rezession, du hast gerade auch schon gesagt, da neigen natürlich Unternehmen generell auch dazu und auch der Konsument an sich zurückhaltender zu sein. Das bedeutet aber nicht, dass man jetzt dann in dieser Phase davon ausgehen soll, dass das alles noch schlimmer wird, sondern dass das eben teilweise auch eine Bodenbildung ist und dass bereits dann sich dieser Stau oder beziehungsweise diese Zurückhaltung auflösen kann. Und das heißt, dass solche Implikation oft mal eine kontraindikative Wirkung haben. Also gerade dieser weite Zurücklauf, also es ist nicht immer nur die absolute Zahl, sondern man muss auch mal den relativen Bezug sehen. Ne? Also wo, auf von welchem Niveau entwickelt sich sozusagen ein Indikator, wo ist der gerade und ab einem bestimmten Zeitpunkt ist das eben auch kontraindikativ. Das kann man vielleicht nochmal dahingehend sagen, dass man immer auch sehen muss, wer und in welcher Phase wird sozusagen dieser entsprechende Punkt oder beziehungsweise Impuls gegeben. So, damit sind wir durch. Mein Impuls zumindest mal für Teil 2 zum Ende hin. Wir kommen jetzt gleich zu Teil 3 und da haben wir ja einige interessante Daten für die kommende Woche mitgebracht.
Spannendes,
genau. Bis gleich. Ja, herzlich willkommen zurück zu Teil 3 von Come On, dem Börsenpodcast rund um die Themen Wirtschaft und Finanzen. Wir sind zurück. Wir haben hier ein riesengroßes Füllhorn an mikroökonomischen, makroökonomischen Daten mitgebracht und wir gehen die jetzt mal nicht alle durch, aber wir gucken mal, was in der kommenden Woche spannend werden könnte. Und ich werfe mal einen Dienstag in den Ring. Da kommen nämlich ein paar Sachen aus Japan. Du hast bereits in Teil 1 gesagt, Nikkei auf ein Allzeit.
Allzeit-Hoch. Genau. Das erste Mal seit 35 Jahren.
Über 39.000 Punkte, genau. Und da kommen natürlich auch einige Daten, die vielleicht ganz spannend sein könnten. Verbraucherpreisindex und Indikationen eben zur Preisentwicklung in Japan. Gerade auch spannend für die weitere Zinspolitik. Ne? Wenn also entsprechend die Inflation zunimmt, ist die Tendenz da, dass die Bank of Japan die Zinsen anheben könnte. Wenn die Zinsen angehoben werden, würde der Yen sich verteuern und dann würde dieses Spiel, was wir sehen, US-Dollar-Yen, Euro-Yen, dass der Yen künstlich abgeschwächt wird, aufgelöst werden und die Exportunternehmen in Japan könnten davon weniger profitieren. Das ist vielleicht deswegen mal ganz spannend. Ansonsten, was ist dir noch so aufgefallen? Was gibt es noch?
Was so spannend? Bruttoinlandsprodukt annualisiert am Mittwoch aus den USA. Preisdaten auch.
Preisdaten.
Preisdaten am Donnerstag, auch also sowohl von aus Deutschland als auch der PCE-Kerndeflator aus den USA, wird einiges darüber aussagen, weitere Indizien dafür liefern, wie wahrscheinlich weitere Zinssenkungen oder wann die ersten Zinssenkungen der EZB und der Fed möglich sind. Da wird der Markt wahrscheinlich auch reagieren. Das sind die Kerndaten und Freitag ist dann China dran mit dem Kaixing-Index zur wirtschaftlichen Stimmung. Und es kommen weitere Verbraucherpreisdaten aus den USA und der ISM, verarbeitendes Gewerbe aus den USA. Das ist, sind sicherlich Themen, die
Auftragseingänge langlebiger Wirtschaftsgüter auch nochmal spannend. Gerade Stichwort, gerade hat man Kontraindikator, ne, also Investitionen, langlebige Wirtschaftsgüter werden, sind ja entsprechende Anschaffungen, die eben eine lange Laufzeit haben, also gerade von der Industrie, Maschinen und so weiter, das sind alles langlebige Wirtschaftsgüter und das ist natürlich spannend, wie da die Situation ist, weil die eben einen guten Überblick geben, wie solide, also wie das Investitionsverhalten der Unternehmen ist. Das ist ganz spannend. Verbrauchervertrauen bekommen wir nächste Woche. Auch nochmal ganz spannend aus den USA. Sollte man auf jeden Fall auch auf der Agenda behalten. Stichwort in Richtung Konsum. Und du hast das andere auch schon gesagt, hier Uni Michigan natürlich, genau, Verbrauchervertrauen Freitag und ISM. Dann gucken wir mal auf die mikroökonomische Seite. Da werden alle Anhänger von Warren Buffett einmal kräftig in die Hände klatschen, gleich am Montag. Da gibt es nämlich Quartalzahlen von Berkshire Hathaway. Dann die Pizza-Fans. Domino's Pizza habe ich hier noch. Was gibt's? Zoom. Auch spannend. Zoom Video Communications.
Ja, so ein bisschen ein Wert wie PayPal. Die müssen zeigen, dass sie... oder wie PayPal nehme ich zurück, aber ein Wert, die müssen zeigen, dass sie auch außerhalb des Corona-Umfeldes funktionieren. Das konnten da zuletzt nicht so überzeugen.
Ja, dann American Tower, noch ganz spannend, der Anbieter von den Funkmasten in den USA. Wir bekommen noch eBay, auch spannend.
Ja, dann AutoZone.
Münchner Rück.
Das ist jetzt alles am 27. Das wäre dann am Dienstag, wenn ich das richtig sehe.
Münchner Rück am Dienstag.
Mal gucken, wie die Märkte da reagieren. Jetzt auch im Vergleich zu der Allianz, bei der die Reaktion ja eher negativ war, wegen des verhaltenen Ausblicks, wie wir gesagt festgestellt haben heute.
Puma.
Gesagt ein bisschen was über China, Konsumenten aus, wie die vielleicht ein bisschen von Adidas abheben können. Devon Energy sagt was über Energie aus. Dann deine Lieblingsaktie kommt am 28. der BVB.
Ich dachte Auto 1.
Ja, ich glaube, das sind und Fußballvereine sind mehr oder weniger, ich sage mal, eher Fanartikel als Investitionsobjekte, aber das muss jeder für sich selber entscheiden. Wo wir bei eBay waren, gibt auch Spötter, die sagen, die deutsche Bundesliga verhält sich zu Premier League, so wie eBay zu Amazon, aber jetzt habe ich ja diverse Feindschaften auf mich gezogen. kommen wir mal zu was Spannenderem. Monster Beverage kann auch was darüber aussagen, über sehr spannendes Investment auch, haben sich sind im Grunde ein Compounder gewesen in den letzten Jahren. Wettbewerber zu dem uns bekannten, in Deutschland noch bekannteren Red Bull. Aber ist natürlich gerade bei denen, die nicht so alt sind wie wir, ist auch Monster, glaube ich, ein Household Name. Noch gar nicht so klein, 50 Milliarden Marktkapitalisierung.
Also einmal eine Super Micro.
Ja.
Dann haben wir die NRG Energy und die, was fand ich noch, Salesforce am 28. auch spannend.
Genau, ja. Die haben 250 Milliarden mal Kapitalisierung. Die können auch mal ein bisschen Gewicht in die Waagschale werfen. Sie können auch was drüber, können auch als CRM-Anbieter mitspielen. Ein bisschen werden sicherlich möglicherweise auch oft den Begriff KI verwenden.
Garantiert. Juniper, sicherlich auch spannend. Da ist zwar der Drops größtenteils gelutscht, aber ist trotzdem mal spannend zu sehen, wie die Geschäftsentwicklung ist.
Für mich kein Investment, aber nee. Ja. Dann Consumer auch Beiersdorf, Europa und Best Buy, USA. Mhm. Beides so ein bisschen, sag was bei den Konsumenten aus.
Covestro noch, Clariant, die beiden Chemiekonzerne.
MTU, die haben jetzt eine Dividendenkappung angekündigt. Und was die zu berichten haben.
Hewlett-Packard.
Fällt auch ein bisschen in Rüstung rein.
Ja, spannend, auf jeden Fall. Nordex am 29. Dann
Bande Branche.
Auch Prismian, die sind auch ganz spannend. Das sind Hochseekabelnetzhersteller, die in einem oligopolen Umfeld tätig sind. Also die haben, das ist auch ganz spannend, da müsste man sich mal den Chart ansehen, das ist wirklich brutal, wie die sich in den letzten Jahren entwickelt haben. Dürfte sicherlich auch nochmal ganz spannend sein am 29.
Die Italiener, ne?
Ja. Dann Saint-Gobain, Schott Pharma, die ja erst vor kurzem das Börsenlicht erschnuppert oder gesehen haben.
Ja, spannende Branche.
Valeo, Veolia, dann Environment.
Was ich noch spannend finde, ist ein Zscaler, auch am 29.
Gerade Palo Alto
Networks. Sind jetzt sind von Palo Alto Networks ein bisschen nach unten gezogen worden. Sind ein bisschen kleinerer Player da sind Palo Alto Networks, CrowdStrike sind so mehr oder weniger die Marktführer, Fortinet und Zscaler sind da, würde ich da auch mit reinsortieren, sind ganz spannend, sind noch zuletzt nicht profitabel gewesen, hatten jetzt aber einen Gewinn, Marktkapitalisierung immerhin auch etwas über 30 Milliarden und haben sich, in den letzten Jahren, also ist sicherlich nach wie vor ein Sweet Spot, also einzige Punkt, den man finden kann, ist, wie weit die großen Megacaps eventuell auch in den IT-Sicherheitsbereich reingehen. Aber im Grunde sind finde ich IT-Security sehr spannend als Branche.
Ja, auf jeden Fall. Da gibt es auch ein paar interessante ETFs, die man besparen kann, weil ich finde es immer ein bisschen schwierig. Man hat es jetzt bei Palo Alto gesehen oder auch jetzt, wie du gerade ausgeführt hast, Zscaler oder Fortinet oder sowas. Das sind alles Unternehmen, da versteht man so schwierig vielleicht, was die eigentlich machen. Wer da die großen Player sind, das sind so, für mich ist Cybersecurity eine Branche, die sich wirklich ideal als Besparungsmöglichkeit über einen Fonds ETF anbietet. Also da gibt es ganz viele Produkte, ist ganz spannend. An dieser Stelle nochmal erwähnt. Ich glaube auch, das könnten diese Jahr ganz spannend sein. Dann kommen noch Daimler Truck und Kühne und Nagel, finde ich spannend in der nächsten Woche. Und Better Tome. Sicherlich auch nochmal ganz spannend. Kleiner Nebenwert in Deutschland aus der zweiten oder dritten Reihe, aber die melden halt auf.
Daimler Truck ist auch eine spannende Branche, die was über die B2B-Nachfrage sagt.
Auf jeden Fall.
Da sind wir.
Sind wir durch.
Bitte nächste Woche durch.
Lieber Dirk, vielen, vielen Dank, Gute. Dass du dir wieder mal die Zeit genommen hast. Und ich wünsche dir ein schönes Wochenende.
Sehr gerne. Wünsche ich dir auch. Wünsche ich auch allen Zuhörern und
Zuhörern. Genau, das natürlich auch. Und ja, ich freue mich, wenn ihr in der nächsten Woche oder wir freuen uns, wenn ihr in der kommenden Woche wieder dabei seid. Dann haben wir wieder ganz viele spannende Unternehmen hier mitgebracht, die unsere Kunden, also sprich die von der Comdirect handeln, beziehungsweise natürlich auch viele tolle Themen, die ihr uns im Übrigen auch gerne zurufen könnt. Also das heißt, wenn ihr welche Themen oder welche Fragen, wie auch immer habt, schickt mir die zu oder uns an com-on@comdirect.de und ich werde dann sehen, oder wir werden dann sehen, dass wir die hier gerne mit ins Programm aufnehmen und darauf eingehen können. Ansonsten alles Gute, vielen Dank fürs Zuhören und bis nächste Woche. Macht's gut. Ciao, ciao.
Bis dann.